Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
In den Ansichten ist heute Mario Ammann mein Gast. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Wir machen eine kurze Tour durch Ihr bisheriges Leben, das sehr interessante Stationen aufweist. Mario Ammann, ein gebürtiger Hohenemser. Sie sind vermutlich mit dem Motto Emsischüser aufgewachsen.
So zeigt, ja. Ich komme eigentlich von der Hohenems-Rüttiacher. Das ist ein Bergdorf. Und ja, da ist noch ein bisschen extravaganter zugegangen.
Sie sind seit 2017 Geschäftsführer der Initiative Sicheres Vorarlberg. Ist es nach 2 Jahren immer noch Ihr Traumjob?
Mehr denn je. Und ja, ich habe am Anfang ja nicht gewusst, was mich genau erwartet. Und ja, es erfüllt mich jeden Tag eigentlich mit viel Freude, dass ich diesen Job ausführen darf.
Mario Ammann, Sie sind verheiratet, Vater von 2 erwachsenen Kindern. Sind die auch eher auf der sportlichen Seite?
Also das Mädchen war es auch bis jetzt. Die war sogar beim Sportbundesheer unterwegs mit dem Radsport. Hat jetzt mittlerweile das gewechselt, war verletzt. Und der Sohn, ja, der fährt noch für das Team Vorarlberg, auch im Radsport. Also die haben das übernommen für mich.
Mit Ihnen sitzt ein Weltmeister am Studiotisch. 2003 Weltmeistertitel in Kanada. Das ist 16 Jahre her. Was für ein Gefühl war es, Weltmeister zu sein?
In dem Augenblick natürlich großartig und das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt, 16 Jahre später, ist das Ganze schon ein bisschen verblasst. Ich bin, wenn man so sagen darf, schon stolz drauf, aber es gibt weitaus wichtigere Dinge mittlerweile. Aber dazu mal habe ich dafür trainiert. Das war mein Höhepunkt und da war ich wirklich richtig stolz.
Und das war im Bereich Mountainbike, ja?
Das war Mountainbike. Ich habe davor schon Cross-Country-Rennen, was olympisch ist, auch gemacht. Habe aber bemerkt, dass ich da die Weltspitze nicht erreichen werde. War das um die Platz 80. Im Marathon war es dann schon etwas besser. Und so habe ich mich in die Langsportszene, in die Ausdauersportszene, 24 Stunden hineingeschlichen. Und das war dann genau meins. Und da hat dann der Kopf sehr viel mitspielen müssen. Das Körperliche war sowieso da. Und ja, mit dem Weltmeistertitel durfte ich das krönen.
Denkt man bei Ausdauersportarten mittlerweile als ehemaliger Profi, wenn es zum Thema Doping geht, auch an die eigene Geschichte?
Ja, also mich hat das ja auch verfolgt. Ich habe sogar hier ein Interview gegeben bei Moaref Vorarlberg und zu diesem Thema. Mir hat man es angeboten. Das war auch ein Grund, warum ich dann gewechselt habe auf die Langstreckenszene, weil ich das damals nicht wollte. Und ja, ich war dann schon etwas älter, also mit 23 Jahren, und habe gewusst, was ich möchte und was nicht. Und das ist halt vielleicht auch was Emserisches oder Vorarlbergerisches. Ja, man hat es daheim einfach gesehen, was gehörig ist und was nicht. Und das hat mich damals vor dem, ich sage jetzt mal, Blödsinn bewahrt.
Sie sind gelernter Zimmermann. Ist das Holz Ihr Element?
Ja, also mit dem Holz, das kann man formen. Das ist in irgendeiner Weise auch weich. Es wächst zuerst schon mal an. Also das alleine ist ja schon ein Prozess, der eigentlich unglaublich ist, was da alles sich abspielt. Und dann beim Bearbeiten auch der Geschmack, die verschiedenen Hölzer. Also das hat mich schon bis jetzt verfolgt. Und wenn ich wieder zurückwechseln dürfte, müsste, wäre es gar nicht so schlimm. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht.
Mario Ammann, der Geschäftsführer der Initiative Sicheres Vorarlberg, ist mein Gast in den Ansichten. Mario Ammann, wer Geschäftsführer der Initiative Sichere Gemeinden und damit der Unfallprävention ist, wie schlägt das auch bei Ihnen privat, in der Freizeit, im Haushalt, bei der Autofahrt, bei der Radfahrt, bei Ihnen durch?
Also man wird schon sensibler für das Thema allgemein. Aber ich denke, das muss man auch sein. Egal, was man macht, man muss das zu 100% machen und das tue ich. Das bemerkt auch bei mir das ganze Umfeld. Am Anfang war das auch nicht immer leicht, weil man kannte mich früher anders. Vor allem, wo ich noch als Zimmermann unterwegs war oder dann als Sportler. ja, man lebt sich hinein und ich denke, nur so kann man das Ganze auch vorleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hätte früher wahrscheinlich beim Alltagsradeln den Helm nicht angezogen. Das mache ich jetzt, weil es einfach dazugehört. Und man darf sich aber nicht so weit hineinsteigern, dass alles nur noch gefährlich rüberkommt, sondern das Leben genießen. Und das versuchen wir auch dementsprechend zu transportieren.
Stehen Sie mit Ihrer Funktion da eben gewissermaßen auch immer ein bisschen im Rampenlicht der Familie, der Nachbarn, bei Freunden?
Das kommt immer wieder vor. Also bei der Familie, Umfeld, das passt eigentlich ganz gut. Aber wenn man jetzt unterwegs ist, ich bin jetzt noch viel in den Bergen unterwegs, beim Skitouren, beim Mountainbiken. Und ja, wenn man dann vielleicht mal alleine unterwegs ist, dann kann dann schon der erhobene Zeigefinger von jemandem kommen und sagen, ja, aber du hast gepredigt, nur so zweit in den Bergen unterwegs. Also das muss man dann auch aushalten und sich nicht rechtfertigen, aber begründen und dann passt das Ganze wieder.
Somit sind wir, Mario Ammann, eigentlich in Ihrem Element. Das ist neben dem Holz die frische Luft. Und Ihre Eltern waren Nebenerwerbsbauern mit 180 Schafen, habe ich gelesen, und Sie als Kind und Jugendlicher immer mit dabei.
Ja, also das haben vorrangig mein Vater und mein Großvater betrieben und das war dann so ein Hobby und das wurde dann immer größer und schlussendlich hatten wir bis zu 180 Schafe nebenbei und da durfte und musste ich zum Teil dann auch mit und aber jetzt, das hat mich doch sehr geprägt und man hat da gelernt, ja, dass man einfach zusammenhalten muss. Dass es nur geht, wenn die ganze Familie dahinter steht und gerade so im Sommer mit dem Heuen und dann wieder die Schafe auf die Alpe bringen und wieder retour und am Abend futtern. Aber man hat auch sehr viele schöne Sachen erlebt und das möchte ich nicht missen.
Was lernt der Mensch vom Schaf?
Ja, dass das Stursein nicht unbedingt gut ist. Die Schafe sind wirklich ein stures Viech, aber sie halten dann auch wieder zusammen. Also die schützen die Kleinen, die nehmen sie in die Mitte, dann sind die Größeren außen. Also man kann von der Herde schon wieder viel lernen, aber ja, nicht immer nur schöne Sachen.
Das heißt, wenn das Leittier nicht geht, dann gehen die anderen auch nicht nach?
So ungefähr, ja. Also es ist schon so, wenn man es getrieben hat oder mit Salz gelockt hat, dann musste wirklich zuerst das Herdetier, die obersten Chefs vorangehen, damit die anderen nachkommen. Wenn man das mal heraus hat, dann geht es wirklich ganz gut. Aber wir haben wirklich viele Einsätze gehabt, wo es wieder geheißen hat, eure Schafe sind ausgekommen, die sind irgendwo wieder ja, in einer Gegend, wo sie nicht sein sollten. Und dann ist mal wieder gesprungen und gefahren und ja, hat sie wieder eingefangen.
Man bewundert ja immer wieder, dass Menschen, die so in einer Nähe zu diesen Tieren sind, diese auch auseinanderkennen. War das bei Ihnen auch so?
Also ich hatte ein paar von diesen. Wir hatten verschiedene Rassen, den Bergschafen, ein paar Steinschafe. Und die haben dann schon auseinandergekannt, aber alle Bergschafe, nein, da war ich noch zu jung.
Bei so vielen Schafen gibt es auch viel Wolle. Waren Sie auch bei der Schur dann mit dabei?
Ja, also das haben wir dann schon immer mitgemacht, wobei dann nicht aktiv vielleicht die Kleinen einfangen oder so. Das war dann schon eine große Aktion. Auch die Klauen mussten geschnitten werden, gesäubert werden. Und ja, da hat man dann auch wieder viel gelernt, dass man wenn man ein Tier hat, das nur einsperren kann und dann vielleicht irgendwann auf die Schlacht kommt oder verkauft wird, sondern da muss man sich darum sorgen, jedes Einzelne, auch wenn es 180 sind. Und ja, das hat man dann schon mitbekommen.
Sie haben ja drei Geschwister. Sie haben gerade vorhin erwähnt, das ist auch im Zusammenhang mit dem Begleiten einer Herde wichtig, dass da alle mitmachen. Wird da Familie dann so wirklich, bekommt eine besondere Bedeutung?
Schon, ja. Es war damals so, dass ich das Älteste von den vier Geschwistern bin und dann noch die Schwester gleich einmal darauf danach kam. Dann ist ein bisschen ein Abstand und die zwei sind eigentlich Nachzügler, wenn man so sagen darf, oder mit etwas Abstand. Die haben das dann gar nicht mehr so mitbekommen, aber sonst schon, ja, also ohne Zusammenarbeit geht das gar nicht.
Ist da die Verbundenheit im Laufe der Jahre auch dann gewachsen?
Jetzt mit dem jüngeren Bruder und der jüngeren Schwester, eigentlich erst jetzt, wo man älter geworden ist, wo sie selber auch Kinder bekommen haben. Die hatten dann natürlich ihre Jugendjahre, wo ich schon als Zimmermann unterwegs war. Da hatte man verschiedene Hobbys und Interessen. Und ja, da ist eigentlich erst jetzt so die richtige Bindung gekommen, aber wir genießen es.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
mit Johannes Schmiedle.
Der gebürtige Hohenemser Mario Ammann ist mein Gast. Sie haben uns erzählt, dass die Familie für Sie einen hohen Stellenwert habe. In der Kinderzeit hatten Sie eine sehr starke Bindung zum Großvater, der Sie stark geprägt habe. Wodurch?
Ja, der Ursprung kommt sicher daher, dass meine Mutter sehr jung war, als sie mich bekommen hat. Also sie war gerade 15 Jahre alt und das war in den 70er Jahren doch etwas sehr Besonderes. Und der Großvater ist immer hinter ihr gestanden, von Anfang an. Er hatte damals auch noch eine Wirtschaft, die er dann verkauft hat. Und er hat mich eigentlich in die Obhut genommen am Anfang. Und das habe ich gespürt und bin wirklich mit ihm viel unterwegs gewesen und habe viel gelernt, habe gelernt zu reflektieren. Man darf Fehler machen, es passieren Fehler, aber dann muss man auch gerade stehen. Und er hat mich durch die Jugendzeit dann auch begleitet, würde ich mal so sagen, weil man dann wirklich mit der Clique unterwegs war und vielleicht einmal ein Fest gefeiert hat. Und da hat er mir dann auch gleich gesagt, also gefeiert habe ich auch, aber nach Hause gekommen bin ich immer selber und gut zu Fuß. Und das waren so dann die Sachen, wo dann einem geblieben sind. Und einfach für das, was man tut, gerade stehen, ein gutes Gefühl dafür haben und wenn mal was daneben geht, ja, nicht so schlimm, aufstehen und weitermachen.
Ist dann der Vater erst später dazu gekommen?
Eigentlich relativ bald, also mit 3 Jahren ist der Vater dann so dazugekommen, und aber da war die Bindung zum Großvater schon sehr groß, und mit dem Vater habe ich auch wie mit den Geschwistern jetzt eine richtig tiefere Beziehung bekommen, was ich sehr genieße.
Sie sagen von sich, dass Sie eben immer lieber draußen an der frischen Luft waren, und ein prägendes Erlebnis war für Sie als Junghirte auf der Alpe Vordermellen. Was war daran so intensiv? Sie schreiben, ein Leben ohne Strom, ohne Handy, kein fließendes Wasser.
Ja, ich durfte wirklich die Kinderzeit in der Hauptschule und Ende Volksschule auf der Alpe verbringen. Wir hatten da 270 Stück Galbvieh. Da war kein Strom, da war kein Wasser, und das war eine wirklich sehr intensive Zeit. Also man hat die Natur mitbekommen, wenn es ein Gewitter gehabt hat, hat es alles ausgespült. Also wenn es heiß war, war es heiß. Und wir hatten das Glück, es waren auch nicht viele Wanderer in der Nähe, weil die Alpe Vordermell ein bisschen abgelegen ist. Und da war man dann eigentlich mit den Alphirten und seiner Frau und wir zwei Buben und der Hund mit dem Vieh alleine. Und das hat sehr geprägt. Und ich glaube, das war das, was mir am meisten in meinem Leben geblieben ist. So von der Haltung gegenüber dem Leben und der Natur. Ich möchte es nicht missen. Es hat auch schwere Zeiten gegeben. Also es war nicht immer leicht, gerade als Junghirte. Da ist dann auch die eine oder andere Träne geflossen, wenn man Heimweh bekommen hat. Aber das war dann mit jedem Jahr, wo man älter geworden ist, natürlich umso schöner zum Genießen. Und wo ich dann nicht mehr gehen durfte, wo ich es geheißen hat, jetzt musst du die Lehre anfangen, das war dann schon bitter. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen verbunden mit der Alpe, darf immer noch auf die Hochalpe treiben, mithelfen. Und ja, ich genieße jeden Tag, wo ich da verbringen darf.
Als ehemaliger Junghirte und Chef der Initiative Sichere Gemeinden werden Sie vermutlich auch hellhörig geworden sein, wie Sie das sogenannte Gerichtsurteil nach der tödlichen Kuhattacke in Tirol hörten. Wie kam das bei Ihnen an?
Also genau in dem Zusammenhang, dass ich selber auf der Alpe war, für mich nicht verständlich. Und da muss man dann wirklich vorsichtig vorgehen, wenn man dann ein bisschen voreingenommen ist auch. Für mich unerklärlich, dass sowas passieren kann, weil ich den Hund einfach gehen lassen würde.
Das Urteil nicht an der Leine?
Also immer an der Leine, aber wenn ich merke, dass das Vieh kommt, und das Vieh kommt, das merke ich. Also das sehe ich, das höre ich, und dann muss ich den Hund laufen lassen. Und im schlimmsten Falle erwischt es den Hund, wobei der immer schneller ist wie das Vieh im Normalfall. Aber da muss ich mein Leben schützen. Ich glaube, dass das Wissen nicht vorhanden, denke ich.
Würde das die Herde auch ablenken?
Einen großen Fall, ja. Sie wollen den Hund und nicht den Menschen. Und sie wollen ihn attackieren. Also die wollen ihn nicht streicheln oder irgendwie abschlecken, die wollen ihn attackieren. Und das ist das große Übel. Und das wissen viele nicht, dass ja auch ein kleiner Hund für sie eine Gefahr darstellt. Und da werden wir jetzt auch eine Initiative starten und hoffentlich das Bewusstsein schärfen. Ja, ich hoffe, dass das Urteil jetzt nicht schlussendlich dann wirklich als Vorzeigemodell herkommt. genommen wird, und weil dann werden wir auch sehr schwer Hirten finden, wo das Ganze dann noch durchführen, weil die Einzäunen, das ist nicht möglich.
Das Wegsperren.
Das geht nicht. Also es ist gerade auf den Hochalpen kaum vorstellbar. Also das trauen wir jetzt einfach mal so zu deponieren.
Als ehemaliger Hirte, kennen Sie die Erfahrung einer sich nähernden Kuhherde? Was empfehlen Sie?
Also wenn sie kommt, wirklich im Auge behalten, was sie macht, ausweichen, ruhig fortgehen, also nicht anfangen zu springen oder irgendwie ja jetzt Aufruhr machen. Wenn es wirklich bedrohend wird, kann passieren, aus irgendwelchem Grund, vielleicht schmecken sie das Salz, wenn man geschwitzt hat, wenn die den ganzen Sommer oben sind und das Salz möchten, es kann verschiedene Gründe haben, dann wäre natürlich am besten, wenn man irgendeinen Stecken oder was hat, und dann kann man wirklich anfangen, sich zu wehren, in dem Sinn, dass man laut schreit, dass man fuchtelt und die Herde so versucht, wieder abzuwehren. Mir ist noch nie untergekommen, dass das nicht gelungen wäre. Also wir treiben ja das Vieh immer von einem Ort zum anderen, und die sind eigentlich im Normalfall sehr froh, wenn man sie in Ruhe lässt. Und ich denke, um das geht es auch, dass die Menschen, wenn sie eine Herde sehen, und die liegt auch auf dem Weg, da muss ich einen Bogen machen, mich etwas rundherum entfernen und ja, die einfach in Ruhe lassen.
Es war in dem Fall offenbar ein Extremfall, also nicht der Normalfall.
Auf jeden Fall. Also das kann man sicher nicht als Normalfall ansehen. Wobei natürlich immer mehr mit kleinen Hunden gerade auf so mittelhohen Alpen unterwegs sind. Und dadurch kann es sein, dass sich das auch wieder mehrt, wenn man nicht vernünftig genug damit umgeht. Und das heißt einfach, die Herde muss in Ruhe gelassen werden, und wenn ich den Hund dabei habe, normalerweise anleinen, und wenn die Herde kommt, den Hund laufen lassen, und ich selber muss mich in Außergefahrenzone bringen.
Mario Amann ist heute mein Gast. Was Sie in besonderer Weise seit Ihrer Jugend beflügelt, ist der Sport. Es ist eine besondere Zone in Ihrem Leben. Als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener waren es Fußball und Skifahren. Sie werden auch Skiinstruktor. War das der Skilehrer?
Ja, genau, das ist so eine erste Stufe. Da geht 2x14 Tage, durften wir die Ausbildung machen und dann beim Skiverein Hohenems auch dementsprechend die Skikurse leiten.
In Schottanna.
In Schottanna, genau. Und da haben wir auch wieder sehr vielen jungen Kindern das Skifahren beibringen dürfen. Wir hatten dann bis zu 220 Teilnehmer, Schüler und Kinder, die da teilgenommen haben. Das war eine tolle Zeit, auch wieder mit der Clique zusammen. Und ja, der Sport ist wirklich ein zentrales Element.
Danach entdecken Sie das Mountainbike und werden sogar Profi.
Ja, das war vielleicht meine Sturheit, dass ich ja von den Schafen gelernt habe, geschuldet. Ich hatte es dann sehr früh irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, dass ich hier etwas erreichen möchte, aus welchem Grund auch immer. Hier müsste man einen Psychologen fragen. Und irgendwann habe ich dann mich auch dafür entschieden, ich möchte Weltmeister werden, in 24 Stunden damals.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich dann 24, 25 Jahre. Und man hat mich ja jetzt mal belächelt, sage ich. Nicht ausgelacht, aber belächelt. Und das hat mich noch mehr motiviert. Und ja, ich habe dann bemerkt, dass die körperlichen Fähigkeiten für das da sind und auch der Wille. Und ja, einmal hat es geklappt. Ich möchte nicht sagen, dass man es planen kann, aber man kann sehr viel erreichen mit wirklich positiven Gedanken und viel Wille.
Worüber man staunen kann, ist auch, dass man offenbar als Profi davon leben konnte, dass Sie davon leben konnten.
Ja, das war vielleicht die zweite Fähigkeit, die ich mitgebracht habe. Ich konnte die Leute um mich herum gut motivieren. Ich hatte einen riesen Fanclub, der ist dann auch im ORF und in Deutschland ist der, wurde aufgezeichnet, wenn die Rennen waren und die mit den Kuhglocken mit dabei waren. In München wurde ja sogar gebeten, dass sie in der Nacht ein bisschen leiser werden, weil halt die ganze Stadt da irgendwie nicht schlafen konnte, wenn die im Park, im Olympiapark, da mit den Kuhglocken immer schellen, wenn ich vorbeikomme. Und so war es auch bei den Sponsoren. Ich hatte natürlich auch jemand, der mir geholfen hat, hier Sponsoren zu suchen. Wir haben klein angefangen und es war so, dass ich wie ein normaler Zimmermann-Gehalt leben konnte und das war für mich zufriedenstellend. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich ja jederzeit zurückgehen können in meinen ursprünglichen Job.
In Hohenems ist ja der Radsport gut zu Hause, jetzt auch wieder mit Matthias Brändle.
Genau, ja. Also der Matthias ist natürlich eine Eigennummer für sich. Der hat ein Riesentalent. Ich hoffe, dass es ihm heuer jetzt mit dem neuen Team noch einmal richtig aufgeht. Und Matthias ist auch das Vorbild und zieht auch meinen Sohn, nimmt ihn auch mit auf die Trainingslager. Und ja, also das klappt sehr gut. Und ich denke, Hohenems hat hier gut ausgesorgt.
Sie sind ja demnach mit der Szene nach wie vor in Kontakt. Also über Ihren Sohn.
Genau, also es ist jetzt nicht mehr ganz so intensiv wie vor einigen Jahren, als ich mit den Kindern noch wirklich jedes Wochenende nach Innerösterreich zu Rennen gefahren bin. Jetzt verfolge ich es mehr übers Internet und mit WhatsApp mit meinem Sohn und bekomme natürlich mit, was er alles investiert. Hut ab, ich habe es selber damals gar nicht so empfunden, was man da wirklich alles hineinlegt. Jetzt mit etwas Abstand, wenn ich sehe, was er alles macht, unglaublich. Aber ja, er soll seine Hörner abstoßen, er ist noch jung, er macht dann eben noch ein Studium und dann ist für mich das okay. Schauen wir mal, wie weit das genügt.
Aber es verweist schon auch darauf, dass Eltern oft auch selber sich ordentlich mit einbringen, wenn ihre Kinder eine sportliche Karriere starten oder starten wollen. Da sind Eltern schon auch sehr gefragt.
Ja, und ich denke, hier haben wir auch ein Übel in Österreich generell, wenn es heißt, wir wollen wieder gute Sportler haben. Gerade in solchen Sportarten geht es nicht um ohne das Umfeld. Man muss ja schon fast froh sein, wenn die Eltern nicht dagegen tun. Oft fehlen auch die finanziellen Ressourcen. Wir hatten das Glück, es ist ja nicht billig, jedes Wochenende mit der ganzen Familie unterwegs zu sein. Und uns war es das wert. Und wir haben das genossen. Die Kinder waren schon im Jugendalter, wer kann schon sagen, mit 17-, 18-Jährigen durch die Gegend zu fahren. Also das war ja auch irgendwo was, haben sie uns auch zurückgegeben.
Kommen wir nochmals ganz kurz zurück auf Ihren Weltmeistertitel 2003 in Kanada. Was war das für ein Bewerb? 24 Stunden.
Also das wirklich 24 Stunden, das war ein Rundkurs, ziemlich schwierig von Technik her in Whistler Mountain. Und gewonnen hat einfach derjenige, der die meisten Runden in den 24 Stunden absolviert hat. Und ja, ich war immer einer, der probiert hat, sehr viel und intensiv zu starten, mit voller Kraft. Oftmals nicht aufgegangen und an diesem Tag hat es einfach gepasst. Ich hatte in der Nacht dann noch einen Sturz, aber der hat mich dann wieder aufgeweckt und wirklich das Adrenalin hochschießen lassen. Und ja, hat alles zusammengepasst und ich bin sehr dankbar, dass es so war. Hat mich sicher auch mitgeprägt.
Und Sie sind ja in dieser Zeit auch richtig in der Welt herumgekommen.
Also das war ja das schöne Nebenprodukt und danach habe ich auch noch einen Job bekommen über die UCI.
Und was ist die UCI?
UCI ist der Radsport-Weltverband, wo ich dann das Angebot bekommen habe, für den Mountainbike-Weltcup die ganze Werbung zu machen und da war ich wirklich sehr viel unterwegs. Natürlich für mich sehr schön, familienmäßig war es dann eher schwierig, weil ich dann wirklich viele Tage weg war oder Wochen. Dafür diese Zeit, die ich daheim war, dann wieder mit den Kindern und der Frau genießen konnte.
Mario Ammann sagt, es sei in den letzten 3 Jahren ruhig geworden bei ihm in Sachen Sport mit langen Wanderungen, gemütlichen Ski- und Biketouren. Und er genieße die Zeit mit seiner Frau. Also das macht wett, wo sie früher keine Zeit hatten. Dafür bricht das Vaterglück auch aus ihnen heraus mit ihrer Frau, die sie schon seit ihren Jugendjahren kennen. Da staunt manch einer.
Ja, ich glaube, das kann man nicht planen. Also das klappt einfach. Vielleicht hatten wir auch das Glück, dass wir uns oft nicht gesehen haben in schwierigen Zeiten und das noch mehr zusammengeschweißt hat. Und es gibt keine Garantie, aber wir genießen jeden Tag, den wir zusammen haben. Und ich hoffe, es bleibt noch lange so.
Und das Vaterglück spricht aus Ihnen, wenn man liest, vom größten Glück mit dem ersten Kind?
Ja, das war natürlich auch wieder was, wo alles zusammengestimmt hat. Ich habe Geburtstag und 24. Februar, da hat man mich in der Nacht, meine Frau, mich geweckt und gesagt, ja, alles Gute zum Geburtstag und jetzt fahren wir ins Spital, ich bekomme das Kind und es ist dann wirklich gekommen und jetzt darf ich jedes Jahr mit meiner Tochter den Geburtstag zusammen feiern.
Und 2 Jahre später kommt eben Sohn Dominik zur Welt.
Genau, aber der hat es nicht ganz erwartet, der ist 12 Tage früher.
Schule, sagen Sie, Herr Ammann, war im Grunde genommen nie das Ihre. Und meine Frage wäre in dem Zusammenhang gewesen, war das die Folge von schlechten Erfahrungen oder was war das?
Nein, ich habe mir einfach schwer getan. Also ich denke, es gibt einfach Schüler, die brauchen länger und ich habe gerade in Deutsch, Englisch, diese Fächer, die haben mir einfach ja nicht zugesagt. Ich habe versucht zu lernen. Ich habe es geschafft, das darf ich auch da sagen, in der Hauptschule in 24 Englischschularbeiten 23 Fünfer zu schreiben. Aber der Lehrer hat mich so unterstützt, dass er gesagt hat, wenn ich merke, dass du möchtest und dass du willst, dann bring mal das hin. Das haben wir auch. Und das Abstrakte, das Komische daran ist ja, dass ich danach das Englisch gebraucht habe auf den Reisen. Und da hat es geklappt. Keine Ahnung warum, aber ja, ich bin nicht ungern in die Schule gegangen, weil ich die Schüler oder die Mitschüler gern mochte und gerne mit ihnen zusammen gewesen bin, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt den Unterricht gebraucht.
Aber es ist interessant, wie sich später im Leben auch etwas, ein Mensch mit all seinen Fähigkeiten und Talenten herausentwickelt aus sich, oder?
Ja, es hat irgendwo geschlummert, denke ich. Also ich hatte da einfach noch nicht die Kraft oder den Willen, um das Potenzial zu wecken. Es war dort eher auf das Körperliche ausgelegt. Ich konnte immer schon sehr gut mit den Mitmenschen, also ich war dann immer schon der Anführer und halt, ja, habe oft dann die Clique dann auch, ja, in eine gewisse Richtung bewegt. Und das andere mit dem Lernen ist erst viel, viel später gekommen, dafür intensiver, und das habe ich wirklich sehr genossen.
Sie lernen das Handwerk des Zimmermanns. Wir haben schon eingangs darüber gesprochen. Das war vermutlich genau die richtige Entscheidung. Und warum?
Erstens, weil mich das Holz, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wirklich sehr interessiert hat. Ich meine körperlichen Überschuss an Kraft dort ausleben konnte. Da wurde wirklich viel handwerklich gearbeitet. Und ich konnte mich dort dann auch schulisch weiterbilden, weil dann kam die Bauhandwerkerschule. Und das war dann so der erste Schritt in das richtige Lernen für mich. Und da habe ich gemerkt, wenn ich etwas lerne, das mich wirklich interessiert, dann klappt es.
Dann geht's,
ja.
Allerdings 2008 erleiden Sie einen ganz schweren Arbeitsunfall in Schottland. Wie kamen Sie nach Schottland und was ist damals passiert?
Damals war ich für den Radsport-Weltverband, für die UCI unterwegs, war zuständig für das Marketing, für die Werbung vor Ort. Und wir hatten einen Zielbogen, der war circa 5 Meter hoch. Das war wie so ein Malergerüst mit 2 Türmen links und rechts und in der Mitte eine Traverse, die circa 2 Meter hoch war, 7 Meter lang. Also das waren dann circa 14 Quadratmeter, richtig schwer. Und beim Abbauen war es dann so, dass links und rechts auf den Türmen jeweils ein Mann stand von uns und das mit per Seil hinuntergelassen hat. Auf einer Seite bin ich gestanden und dann habe ich bemerkt, dass der Turm nachlässt und kippt. Und da haben wir schon vorher oftmals darüber gesprochen, was machen wir, wenn das mal passiert. Und das ist mir genau in der Sekunde eingefallen, du musst loslassen und versuchen, über die Brüstung zu springen. Dann kann ich nicht mehr daran erinnern, dass ich gesprungen bin und wie ich geflogen bin, wie ich aufgekommen bin. Aber als ich am Boden lag und ja, wusste ich, dass nicht mehr alles ganz okay war. Ich hatte mich dann das Becken gebrochen, die Hand war dann irgendwie so krumm neben mir und hatte aber riesiges Glück, dass der Turm neben mir eingeschlagen ist, hat dann zwar die Hand noch erreicht und den Trümmerbruch hatte ich damals erlitten. Operiert hat mich in Vorarlberg, weil der Arzt in Schottland, Fort William, gleich gesagt hat, ihr habt so viele Skiumfälle, die kennen sich aus, und haben mich herübergeflogen, hat mich in Velke operiert und das hat dann wirklich super geklappt. Bin sehr dankbar, dass das jetzt eigentlich wieder gut ist.
Keine Spätfolgen?
Ja, es ist nicht mehr allzu ganz funktionsfähig. Bin auch als Invalide eingestuft, aber würde mich jetzt nicht so benennen.
Jedenfalls kommt es auch zu einer Umschulung anschließend für Sie.
Ja, das ist auch noch, würde ich sagen, was Besonderes. Die AUVA.
Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.
Genau, ja.
AUVA.
Ja, hat mir da wirklich sehr geholfen, weil ich muss, am Anfang hatte ich eher das Gefühl, sie wollen mir was nehmen. Und dabei war es wirklich so, dass sie mir Hilfe angeboten haben. Ich habe das vorher gar nie so mitbekommen. Und zahlt ja jeder ein. Und ich konnte nicht mehr zurück in den ursprünglichen Job. Und so war es dann, dass ich eine Umschulung bekommen habe, aber in Form einer Lehre. Habe dann beim Olympiazentrum, damals noch Sportservice Vorarlberg, eine Stelle bekommen und durfte mit 38 Jahren als zweitältester Lehrling in Vorarlberg mit den jungen Mädchen und Buben in eine Schulklasse sitzen. Die waren gleich alt wie meine Tochter damals und ja, waren auch wieder besondere Erfahrungen. Habe die Bürokaufmannlehre angefangen und ja, das war dann der Start zum heutigen Job.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Mit Johannes Schmiedle.
Mario Ammann, 2012 werden Sie Projektleiter für Sport bei den sicheren Gemeinden.
Genau, und habe dann auch gleich mit meinem Fernstudium auch angefangen.
Gesundheitsmanagement.
Genau, das auch abgeschlossen. Das war dann auch notwendig, damit ich nach der Projektleitung den Job als Geschäftsführer bei Sicheres Vorarlberg erhalte. Und ja, da hat sich dann das Ganze geschlossen und das ist dann genau gleich ins Fließen gekommen wie früher mit dem Sport. Es hat einfach einen Anstoß gebraucht und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist.
Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung gedacht, gibt es möglicherweise eine Verbindungslinie zwischen jenem Unfall in Schottland und Ihrer späteren Tätigkeit im Bereich sichere Gemeinden?
Also es hat sicher dazu beigetragen, dass ich mich überhaupt dazu beworben habe. Also das war für mich in früheren Jahren nicht denkbar gewesen, weil ich mir nicht Gedanken gemacht habe, was macht denn sichere Gemeinden. Und jetzt im Nachhinein war das sicher ein Zusammenspiel, vielleicht auch eine von oben herab eine Weisung, wohin es gehen sollte. Und ich habe es angenommen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man mir das auch angeboten hat und zugetraut hat. Ja, und mittlerweile bin ich ja drauf gekommen, dass Sicheres Vorarlberg ja absolut mehr ist, als wir nur verbieten oder mit dem Zeigefinger durch die Gegend zu laufen und den Leuten zu sagen, das nicht, sondern zu sagen, da gibt's die Risiken, bitte schau mal genau hin und erkenne sie und dann entscheide für dich, was für dich okay ist.
Wie lernen Sie die Menschen kennen im Zuge solcher Projekte, Workshops, wo es um die Einschätzung von Risiken, um Prävention von Unfällen und so weiter geht?
Sehr unterschiedlich natürlich. So unterschiedlich wie der Mensch ist und das macht es auch spannend. Aber grundsätzlich, wenn man dann mit ihnen gesprochen hat, sind alle sehr, sehr dankbar für die Informationen. Wie es dann verarbeitet wird von jedem Einzelnen, wie er es umsetzt, das möchten wir den Menschen auch selber überlassen. Wir sind nicht die, die Regeln und Vorsätze machen.
Kommen wir ganz zum Schluss noch zu einem Ihrer Hobbys, nämlich die steirische Harmonika. Wie sind Sie darauf gekommen? Vor 2,5 Jahren haben Sie sich diesen Wunsch erfüllt.
Ich hatte in der Volksschule mal kurz...
Ist das eine Knopfharmonika?
Ja, steirische.
Steirische.
Mhm. Ich habe kurz in der Volksschule gespielt, aber damals nicht, wie sagt man, den Boards gehabt, zum Durchziehen. Und habe mir immer gedacht, dass ich später, wenn ich mal Zeit habe, die Zeit hätte ich zwar nicht, aber man nimmt sie, dann möchte ich das anfangen zu lernen. Und vor 2,5 Jahren nach dem Studienabschluss habe ich es mir gekauft. Und ja, es ist unglaublich, da kommt man nach Hause, der Kopf ist voll. Dann wird man voll gefordert und spielt ein paar Stücke und ja.
Und die Knöpfe sind kein Problem mehr?
Ja, also auf den Melodieseiten geht es immer gut und immer wird immer besser. Dann kommt halt auch der Pass dazu. Ja, für mich genügt es. Ich werde kein Geld damit verdienen, aber beim einen oder anderen Fest habe ich auch schon gespielt. Also es wird schon passen.
Mario Ammann, der Geschäftsführer der Initiative Sichere Gemeinden, der Gesundheitsmanager, der ehemalige Weltmeister, war heute mein Gast in den Ansichten. Mario Ammann, Wir danken für Ihren Besuch im Ansichtenstudio und wünschen Ihnen privat wie beruflich weiterhin Gesundheit, Erfolg und alles Gute.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Mario Ammann ist am kommenden Freitag, 12. April, Gast im ORF-Publikumstudio. Sie werden hier einen Vortrag zum Thema von Draufgängern und Angsthasen halten. Was können die Besucher sich erwarten?
Es wird um alltägliche Risiken und Gefahren gehen. Wie erkenne ich diese? Wie kann ich mit diesen umgehen? Und wie kann ich diese entschärfen? Es wird spannend werden, da kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, lassen Sie sich überraschen.
Von Draufgängern und Angsthasen ist, wie gesagt, das Thema des Vortrags von Mario Ammann am kommenden Freitag, 12. April, hier im ORF-Publikumstudio in Dornbirn. Der Eintritt ist frei und Sie sind herzlich willkommen. Tonmeister Christoph Holzer und Janis Schmidl als Gastgeber danken für Ihr Interesse und dabei sein. Wir wünschen einen schönen Sonntag.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.